Vor einigen Wochen hatte ich hier den Gottesdienst. Und ich habe erzählt, dass ich kurz vor der Abgabe von meiner Doktorarbeit war. Und dass ich sehr im Stress war. Und das war auch so. Und ich weiß nicht, ob ihr es damals gemerkt habt. Aber ich habe sie jetzt abgegeben. Vor ein paar Wochen. Ich habe mir ein paar Wochen Zeit gegeben, um ein bisschen rumzuhängen und nicht zu viel zu machen. Das kann ich nicht so gut. Wenn Hannah jetzt hier wäre, würde sie laut darüber lachen. Aber im Gespräch mit Helga stellte sich dann heraus, dass ich nie so erzählt habe, was ich in der Doktorarbeit eigentlich mache. Also das will ich heute versuchen. Aber bevor ich damit anfange, muss ich sagen, dass eine wissenschaftliche, theologische Argumentation, wie das in einer Doktorarbeit gefragt ist, natürlich nicht das gleiche ist wie eine Predigt. Sie ist erstens langweiliger. Und sie ist natürlich länger. Ich habe 260 Seiten geschrieben. Und sie fordert von dem Publikum, von der Leserschaft, eine andere Aufmerksamkeit. Bei einer Predigt ist es nicht so schlimm, wenn man mal nicht zuhört. Ich muss mich da vor der Realität nicht schämen. Es ist so. Aber bei einer wissenschaftlichen Arbeit muss man eigentlich dabei bleiben. Da sagt man nicht das gleich dreimal. Und bei einer wissenschaftlichen Arbeit geht man davon aus, dass der Leser ungefähr auf dem Stand der Dinge ist, dass er die gleichen Bücher schon gelesen hat, die ich zitiere. Denn Theologie ist irgendwie so ein großes Gespräch, das seit Jahrtausenden läuft, wo wir immer auf die vorherige Generation reagieren. Und das kann man, eine Predigt funktioniert natürlich nicht so. Das muss jetzt was mit dem Leben zu tun haben. Also ich werde versuchen, so klar wie möglich zu sein, aber dabei trotzdem das zu sagen, was ich in meiner Doktorarbeit sage. Aber auf eine Art, die hoffentlich verständlich ist und irgendwie auch dem Rahmen einer Predigt gerecht wird. Okay. Im Grunde geht es in meiner Doktorarbeit um religiöse Differenz oder eben andere Religionen oder interreligiöse Begegnung. Und ich betrachte diese aus der Perspektive von einer bestimmten Strömung in der Theologie, einer bestimmten Art, Theologie zu machen. Und ich denke, die werdet ihr wiedererkennen aus meinen Predigten. Und die zentrale Aussage von der ganzen Arbeit ist, dass die Theologie meistens versucht, das Unordentliche und das Verwirrende in interreligiöse Begegnung unter Kontrolle zu bringen. Aber dass das eine Strategie ist, die nicht passt zu dem, was wir von Gott wissen und über Gottes Reich. Denn Gott ist kein Gott, der das andere ausgrenzt oder in ein System quetscht, sondern ein Gott, der aus Differenz und Unordnung dauernd dabei ist, Beziehung hervorzurufen. Also die Arbeit hat 5 Kapitel und ich werde immer wieder sagen, wo wir in der Arbeit dann ungefähr sind. Und ich hoffe, ihr könnt mir vergeben, dass ich das jetzt mache. Ich werde es euch auf jeden Fall vergeben, wenn ihr aufhört zuzuhören und einfach zum Fenster guckt. Lass uns dann beim Anfang anfangen. Wie ihr wohl wisst, habe ich zu Anfang dieser Doktorarbeit für das Friedenszentrum gearbeitet. Und eine der Sachen, die ich dort tat, war das Café Abraham Ibrahim. Begegnung zwischen Christen und Muslimen. Und nicht nur dort, auch in Neukölln und im weiteren Berlin war ich unterwegs und traf mich mit Leuten, um zu versuchen, eine bessere Beziehung zwischen uns Mennoniten oder uns Christen und Menschen von anderen Religionen aufzubauen. Und ich denke, eine wichtige Erfahrung von mir in der Zeit war, dass solche Begegnungen oft etwas Unordentliches haben. Es ist manchmal ein bisschen durcheinander. Wir waren uns nicht einfach so einig, wir, die Christen und da, die Muslimen. Helga fand dann das eine und da waren manche Muslime einverstanden, aber ich nicht. Und andersrum. Es war alles nicht so ganz geradlinig und das konnte man nicht immer ganz vorhersagen. Und das kann einen ein bisschen durcheinander bringen, Es kann einen auch durcheinander bringen, wenn die anderen etwas sagen, das ich nicht erwartet hatte. Oder wenn die eigenen Leute etwas sagen, das ich überhaupt nicht hören möchte. Das sind eigentlich die intensivsten Konflikte in solchen Szenarien. Oder wenn die anderen auch Fragen stellen, die mich ins Wanken bringen. Ne? Wie ist es denn mit der Trinität? Erklär das doch mal. Aber auch einfach die Erfahrung, dass andere vielleicht, dass jetzt Muslime oder Hindus oder vielleicht nicht das Gleiche glauben wie wir, aber ja, dass wir doch zugeben müssen, dass sie aufrichtig und ehrlich glauben, dass da auch etwas los ist. Und dieses Durcheinander, diese Unklarheit, diese Verwirrung stand in meiner Erfahrung nicht im Weg, dass wir gute Gespräche hatten, dass Beziehung wuchs. Und ich denke, ohne dieses Durcheinander wäre solche Beziehung nie gelaufen. Und als ich dann anfing zu lesen, was die Theologie so zu sagen hat zu dem Thema, merkte ich, dass die auf eine ganz andere Spur waren als ich. Man könnte sagen, dass es grob zwei Arten gibt, wie in der Theologie über so eine Begegnung nachgedacht wird. Und in der Praxis vielleicht auch. Und das ist einerseits dieser Gedanke, dass alle Religionen grundsätzlich das Gleiche lehren. Dass sie verschiedene Wege auf den gleichen Berg sind. Verschiedene Planeten um die gleiche Sonne. Verschiedene Flüsse in das gleiche Meer. Und ich denke, das habt ihr alle schon mal gehört. Und irgendwie, es hat etwas. In diesem Ansatz ist das Christentum einfach ein Weg unter vielen und wir sind alle gemeinsam auf der Suche nach Gott. Und andererseits gibt es diese Idee, dass wir überhaupt nicht das Gleiche lehren. Dass verschiedene Religionen einfach richtig verschieden sind. Dass sie nicht nur verschiedene Aussagen über Gott sind, sondern verschiedene Sprachen, in denen man überhaupt etwas sagen kann. Nicht verschiedene Wege auf den gleichen Berg, sondern verschiedene Berge. Und es kann schon sein, dass der andere Berg was Gutes hat, aber wie soll man sie vergleichen? Können einfach nur dazu stehen, dass der christliche Berg gut ist. Vielleicht sogar, dass er der beste ist. Und es gibt dann natürlich noch eine dritte Option, die ich vor allem in der Kirche viel höre. Und das ist einfach der Gedanke, dass wir Recht haben und die anderen nicht. Sind natürlich immer wir, die Recht haben. Aber dieser Ansatz spielt jetzt in der Fachdiskussion nicht so eine große Rolle. Diese Menschen vertreten dann eher das verschiedene Berge-Modell. Dass sie sagen, es ist einfach anders. Und das muss man respektieren. Also könnte man sagen, Gemeinsamkeit, Verschiedenheit. Grundsätzlich gleich, grundsätzlich unterschiedlich. Und mein Problem mit diesen zwei Optionen ist, dass sie beide versuchen, ein System zu bilden, in dem es alles zusammenpasst. Das ist bei dem ersten wohl am klarsten. Da passt es wirklich alles zusammen. Verschiedene Wege auf dem gleichen Berg. Aber in dem verschiedenen Berge-Modell ist es genauso. Hier sind wir, da sind die anderen. Klare, eindeutige Grenzen. Und für dieses Durcheinander, das ich vorher nannte, dieses Verwirrende, dafür ist irgendwie kein Platz. In dem ersten ist da kein Platz, weil der andere eigentlich genauso ist wie ich. Und in dem anderen, weil er auf Abstand bleibt. Und beides war nicht meine Erfahrung. Und da bin ich nicht alleine. Mehr und mehr Theologen und Theologinnen sagen das, dass interreligiöse Begegnung ein bisschen Durcheinander braucht. Dass sie erst, wenn es alles ein bisschen durcheinander bringt, dass da wirklich was passiert. Und dass wir anerkennen sollen, dass die Grenzen zwischen uns und den anderen selten so klar und ordentlich laufen, wie wir das gerne hätten. Denn es sitzen in so einem Gespräch nicht nur Christen und Muslime, aber auch Männer und Frauen, Elektriker und Lehrerinnen, Therapeuten und Bücherwürmer. Menschen, die Gott so oder so erleben. Menschen, die als Jugendliche Mist gebaut haben und Menschen, die als Jugendliche ganz schüchtern waren. Da laufen ganz viele Grenzen. Und all diese Sachen bestimmen, wie du Gott erlebst. Also einfach in Bezug auf Gemeinsamkeit oder Verschiedenheit, das ist eine grobe Vereinfachung. Es ist, könnte man sagen, ein Versuch, dieses Durcheinander nicht aufleben zu lassen, sondern nur eine Kontrolle zu bringen, in ein System zu quetschen. Okay, das war Kapitel 1. Die anderen Kapitel gehen ein bisschen schneller. In dem Mittelteil der Arbeit diskutiere ich mit zwei Theologen und einer Theologin, wie Gottes Wirken in der Welt mit Kontrolle und System, in dem alles zusammenpasst, eigentlich nicht so viel zu tun hat. Sondern dass Gott sich vor allem dort zeigt, wo die Sachen nicht zusammenpassen. Wo Grenzen durcheinander geraten, wo die Sachen unklar werden. Wo Systeme ins Wanken kommen. Genau dort ist Gottes Einladung und Gottes Versprechen am intensivsten. Aber diese Einladung ist häufig nur ein zartes Flüstern und sie erwartet unsere Mitwirkung. Und dieser Versuch, durch klare Grenzen oder ein umfassendes System das Durcheinander der Begegnung unter Kontrolle zu bringen, hat also mit Jesus von Nazareth, mit dem Reich Gottes, nicht so viel zu tun, ist meine Argumentation. Und diese Art, über Gott und über das Reich Gottes und über Jesus nachzudenken, habe ich hier schon oft gepredigt. Ich denke, eigentlich jede Predigt ist gesättigt oder genährt von dieser Art, über Gott und die Welt zu denken. Und deswegen will ich das jetzt hier etwas kürzer tun, anhand von zwei zentralen Punkten in der Bibel, wo dieser Charakterzug von Gott besonders klar wird. Und die erste von diesen ist das sogenannte Reich Gottes oder das Königreich von Gott, wie Jesus von Nazareth das gepredigt hat. Das Reich Gottes ist ein widersprüchlicher Ort eigentlich, denn Schwäche bedeutet hier Stärke und umgekehrt. Wer dazugehört, ist draußen und wer draußen ist, gehört dazu. Die Ersten sind die Letzten, wer sich erhöht, wird erniedrigt. Wer der Beste sein will, soll den anderen dienen. Es fängt nicht an bei denen, die alles richtig tun, sondern bei den Kranken und bei den Zöllnern und bei den Sündern. Um zu erklären, wie es mit diesem Reich ist, spricht Jesus in schwer verständlichen Geschichten, die Gleichnisse genannt werden. Seine Jünger verstehen diese häufig nicht, aber nicht, weil sie so kompliziert wären, sind oft ganz einfache Geschichten, sondern weil sie irgendwie das Durcheinander oder die Verwirrung oder die Vieldeutigkeit und den Widerspruch zu ihrem zentralen Motiv machen. Senfkörner, die Berge bewegen, unerwartete Tischgesellschaften, versteckte Schätze, die Menschen dazu bringen, alles, was sie haben, zu verkaufen, zu verschenken oder zu verlassen. 70 Mal soll man vergeben, aber wer einmal Jesus im fremden Menschen nicht erkennt, kann alles verlieren. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls nicht für die Zuhörer von Jesus, die eine gut zusammenhängende Lehre erwarten, die ein System erwarten. Das Reich Gottes ist nach allen Maßstäben der Welt ein Reich des Durcheinanders, ein Reich der Torheit, ein Reich des Wahnsinns. Aber es ist genau dieser Wahnsinn, der das Versprechen ausmacht. Alles wird anders sein. Wir reden, wie es geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Alles kann anders sein. Die Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist. Der zweite Punkt, der besonders gut klar macht, dass Gottes Herrschaft nicht eine ist, die durch Kontrolle und System Befehle gibt, ist die Schöpfungsgeschichte in Genesis 1, 1. Buch Mose. Diese Geschichte wird meistens so ausgelegt, dass Gott aus dem Nichts alles gemacht hat. Creatio ex nihilo auf Latein. Schöpfung aus dem Nichts. Und diese Deutung ist uns alle, denke ich, so geläufig, dass wir gar nicht mehr sehen, dass das nicht ist, was dort steht. Ja, kriegst du, ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, jetzt Luther. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die Lehre der Schöpfung aus dem Nichts ist nur eine mögliche Deutungen von diesen Worten. Denn durch die Jahrhunderte haben Theologe und Übersetzer sich an diesem Satz auch immer wieder aufgehängt. Woher kommt denn diese Tiefe? Finsternis lag auf der Tiefe, im Hebräischen Tehom. Hat Gott dieses Tehom denn auch gemacht? Oder war sie vielleicht schon da? Und in meiner Übersetzung, die ich auch da reingeschrieben habe, in der Bibel in gerechter Sprache, steht darum nicht Tiefe, sondern Urflut. Und damit knüpft die Bibel an bei einer damals gängigen mythologischen Vorstellung, einer Urflut, einer unbestimmten, ungefirmten Nässe, aus der alles Leben hervorgekommen ist. Im Niederländischen wird Waterflut übersetzt. Und in der maßgebenden englischsprachigen Übersetzung, der New Revised Standard Version, wird sogar noch durch eine Fußnote betont, dass der Text nicht von einer Schöpfung aus dem Nichts spricht, sondern von einer Schöpfung aus der Tiefe heraus. Dass Gott aus dem, was schon da ist, aus dem Durcheinander der Urflut, neues Leben, neue Organisierungsform, neue gute Differenzen und neue gute Beziehungen hervorruft. Wie er auch ständig dabei ist, aus dem Chaos und aus dem Durcheinander von unserem Leben und von unserer Welt neues Leben und neue gute Beziehungen hervorzurufen. Die Schöpfungsgeschichte von Genesis 1 ist also nicht die Geschichte von einem Herrscher Gott, der aus dem Nichts ein System in die Existenz befiehlt, sondern die Geschichte von einem Gott, der einlädt und aufruft und segnet, aber dabei immer auf der Mitwirkung der Schöpfung sich auch verlässt. Und die Schöpfung hört auf Gottes Einladung und antwortet. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sähe, und es geschah so. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art und Bäume, die da Früchte tragen. Dieses Hervorgehen, diese Schöpfung der Selbstorganisation aus dem Durcheinander der Urflut heraus, die sich auf Gottes Einladung hin sammelt und Frucht trägt. Das alles sieht Gott und stellt es unter seinen Segen. Und siehe, es war sehr gut. Also dieses Durcheinander, dieses Tehom der Tiefe, ist zwar ungefirmt, ist verwirrend, ist mehrdeutig, aber es ist nicht der Feind von Gott in dieser Geschichte. Es ist nicht etwas, das unter Kontrolle gebracht werden soll oder das verbannt oder vernichtet werden soll, sondern es ist eine wesentliche Bedingung für alles Leben, für alle Beziehungen, die unter Gottes Segen stehen mag. Das war in Kapitel 2, 3 und 4. Also, ich denke, man hatte auch gemerkt, dass ich ein bisschen komprimiert habe. Ich will jetzt kurz den Schluck Wasser, und dann geht es Kapitel 5, das ist auch schon das letzte, dann ist auch schon wieder vorbei. Also ich fasse mal zusammen, wo wir bis jetzt sind. Wir versuchen, die Begegnung oder die Differenz, die Verschiedenheit zwischen uns und den anderen, mit anderen Religionen, die versuchen wir oft unter Kontrolle zu bringen. Aber das Reich Gottes und die schöpferische Kraft von Gott sind genau dort, wo es nicht um Kontrolle geht, sondern um Beziehung. Und das Beziehung ist Kapitel 5, das letzte. Und in dem letzten Kapitel erkläre ich, wie wir diese Sachen angehen sollten mit dem Bewusstsein, dass das Christentum immer schon von Beziehung zu anderen geprägt ist. Ob es jetzt darum geht, wie das Christentum und das Judentum sich über mehrere Jahrhunderte zu zwei Religionen entwickelt haben, oder darum, wie das Christentum mit der griechischen und der römischen Philosophie immer im Gespräch war, oder eben wie das Christentum selber nie eins gewesen ist. Das sollte uns Mennoniten eigentlich offensichtlich sein. Wir begegnen den anderen nie als zwei einheitliche Gruppen. Beziehung und Differenz sind immer schon da und sie lassen sich nicht reduzieren auf diese eine Linie. Und oft haben wir auch schon eine Geschichte gemeinsam. Den Hinduismus, den Islam, das Judentum, wir begegnen die nicht als ganz Fremden, die aus nirgendwo kommen. Diese Beziehung, diese Geschichte, die wir miteinander haben, ist aber selten ganz eindeutig. Auch diese Geschichten sind ein Durcheinander, geprägt von Austausch und Zusammenarbeit, aber auch von Gewalt und Vertreibung. Aber dieses kann verwandelt werden. Aus diesem Durcheinander, aus dem Kuddelmuddel unserer Differenzen, ist Gott ständig dabei, Beziehung hervorzurufen. Beziehung, die er unter seinen Segen stellen will. Und wir sind eingeladen, diesen Ruf zu beantworten. Wir sind eingeladen, Teil von diesem Wirken von Gott zu werden, der ständig aus dem Durcheinander, aus dem Unordentlichen Beziehung hervorruft, Gemeinschaft entstehen lässt. Nicht eine Gemeinschaft, in der alles zusammenpasst und jeder seinen zugewiesenen Platz hat, sondern eine Gemeinschaft, die ständig dabei ist, Platz zu machen für die, die nicht passen. Ständig dabei ist, neue Beziehungen entstehen zu lassen und Systeme der Unterdrückung ins Wanken zu bringen. Und zu diesem ständigen Wachsen von neuer Beziehung, von neuer Gemeinschaft, von neues Leben, können wir vielleicht mit Gott sagen, siehe, es ist sehr gut. Also das ist, was ich geschrieben habe. Ich hoffe, ihr könnt dazu, wie ich, vielleicht zu einem Teil Amen sagen. Lasst uns kurz still sein und dann das nächste Lied singen. Das ist Lied 390. Gottes Geist überrascht uns.